Willkommen zurück im Jahr 2018, zweiter Teil. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einfach da nahtlos weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Also kurz nach der Verlobung, kurz nach dem Eklat mit dem Marilyn Manson Konzert, kurz nachdem mir Natalie mitteilte, dass sie sich mehr Alleinezeit wünsche.
I'm not ready, let's do this.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens. Dies ist das Jahr meines Lebens.
Mitte Juni war ich das nächste Mal in Stockholm und ging ein zweites Mal von Natalie aufs Knie. Ich hatte vorher den Verlobungsring in Berlin eine Nummer größer machen lassen und dieses Mal passte er. Wir umarmten und küssten uns lange. Natalie entschuldigte sich zum wiederholten Male für ihr Handeln rund ums Marilyn Manson Konzert. Das beruhigte mich etwas. Zur Feier des Tages gab's Champagner und die heimliche Freude über unser kleines Geheimnis. Denn bis auf ganz wenige Ausnahmen wussten die meisten Freunde und unsere Familie noch nichts von der Verlobung. Während wir Beach Slang hörten, überlegten wir, wie wir die spätere Save the Date Karte gestalten sollten. Nehmen wir ein Foto aus Bali oder machen wir es doch ganz klassisch, also Hände so ineinander legen, dass man Natalies Ring bestaunen kann. Aus irgendeinem Grund schoben wir diese Entscheidung dann aber auf. Auch auf einen Hochzeitstermin legten wir uns noch nicht fest. Wir wussten nur, dass es erst im nächsten Sommer soweit sein sollte, wahrscheinlich im August. Aber das Datum wollten wir erst fix machen, nachdem wir unseren Familien persönlich von der Verlobung erzählt hatten. Und das würde noch dauern, denn meine Eltern zum Beispiel waren gerade in einem ausgedehnten Urlaub. Toni wiederum wusste schon Bescheid. Aber wie Natalie es mit ihrer Mutter und ihrem Bruder machen wollte, dazu hielt sie sich bedeckt. Doch wir konnten ja in der Zwischenzeit schon ein paar andere Details aushandeln. DJ oder Band? Beides. Ort der Zeremonie? In Deutschland. Draußen im Grün. Freie Trauung. Hochzeitstorte? Käsekuchen. Erster Tanz? Unser Beach-Slang-Lied. Eines mussten wir nicht verhandeln. Natalie sagte: Natürlich nehme ich deinen Namen an, da bin ich altmodisch und ich liebe ja auch deine Familie. Das hatte sie tatsächlich so gesagt. Meine Brust schien fast zu platzen vor Stolz. Wir verbrachten dann auch wirklich ein harmonisches Wochenende miteinander. Für den Moment hatte ich mein angeknackstes Vertrauen vergessen. Und generell hatten wir in den folgenden 4 Wochen viele schöne, aufregende, gute Momente. Etwa als wir mein Geburtstagsgeschenk von Natalie einlösten und einen Tag lang den Vergnügungspark in Gröna Lund unsicher machten. Oder als wir Stockholm und die vielen Bars der Stadt weiter für uns entdeckten. Als wir auf Konzerte gingen oder uns mit Freunden trafen, sowohl in Stockholm als auch in Berlin. Wenn sie mir beim Schwedisch lernen half. Wenn wir mit dem Scooter durch Berlin sausten, um noch einmal ein bisschen Bali-Feeling heraufzubeschwören. Wenn wir in Berlin tanzen gingen, wenn wir Pläne für nächste Urlaube und Unternehmungen schmiedeten. Oder als Natalie einmal nach gemeinsamen Wohnungen in Stockholm suchte, als ich ihr erzählte, dass ich Anfang 2019 mit ihr zusammenziehen wolle. So. Und während ich das hier so runter erzähle, merke ich, wie ich mir selber ein Stück weit in die Tasche lüge. Denn die besagten Wochen im Juni und Juli waren die reinste Achterbahnfahrt. Immer, wenn etwas Tolles passierte, ließ der nächste Nackenschlag nicht lange auf sich warten. Und das Traurige an der Nummer war, ich ließ das alles mit mir machen. Aus Liebe. Ein paar Beispiele. Wir sind gemeinsam auf ein Konzert der Band A Perfect Circle gegangen. Wie schon erwähnt, Natalies Lieblingsband. Und ich finde die Musik ja auch ganz gut. Und das Konzert haben wir dann eng umschlungen in so einer weirden, überdimensionalen Turnhalle in einem der Außenbezirke Stockholms verbracht. An sich klingt das ganz gut, oder? Was aber auch bei diesem Konzert passierte, ist, dass sie kurz nach dem Einlass, als ich mal eben aufs Klo musste, vor mir weggelaufen ist und sich eine Viertelstunde versteckt hat, bis ich sie dann ganz woanders fand, als wir eigentlich unseren Treffpunkt verabredet hatten. Sie tat das dann als Missverständnis ab, aber ich hatte generell das Gefühl, dass sie am liebsten alleine aufs Konzert gegangen wäre. Oder als sie mir am Telefon mitteilte, dass der neue Schichtplan so günstig für sie ausgefallen war, dass sie nun doch das nächste verlängerte Wochenende frei habe. Und dass sie deshalb spontan einen Flug nach Oslo gebucht hat, um sich die Stadt ihrer Lieblingsromanfigur Harry Hole aus den Jo Nesbø-Krimis anzuschauen. Sie hätte auch zu mir nach Berlin kommen können. Yay. Und dann habe ich das Wochenende damit verbracht, jedes Foto, das sie mir schickte, wie ein geisteskranker Sherlock Holmes nach Hinweisen abzusuchen, ob sie wirklich in Oslo war oder, das muss man sich mal reinziehen, mir Fotos aus dem Internet schickte, weil sie doch in Stockholm geblieben ist. Scham, große Scham. Oder klar, wir haben coole Barabende gehabt und auch das ein oder andere Kneipenquiz im Wirströms siegreich bestritten. Aber als wir da zum ersten Mal nach unserer Verlobung auftauchten und nach dem Quiz noch mit den Veranstaltern abhingen, gesellte sich plötzlich der dicke, rotbärtige Barkeeper zu uns. Ihr erinnert euch, der Typ, der Natalie seine Telefonnummer zugesteckt hatte, obwohl für jeden Blinden im Pub klar war, dass sie und ich ein Paar waren. Eigentlich hätte ich ihm ein Bierglas durchs Gesicht ziehen müssen. Aber sowas macht man nur in Filmen. Doch die Abneigung diesem Typen gegenüber war riesengroß, weshalb ich dann auch in ein feindseliges, schweigendes Starren verfiel, als sich der Kerl nach dem Quiz zu uns setzte. Und jetzt kommt das Beste an der Geschichte. Natalie war dann auf dem Heimweg auf mich sauer, weil ich ihr die Stimmung vermiest hatte. Ich sagte ihr, dass er ein rotes Tuch für mich ist. Und sie meinte dann nur, dass er wisse, dass sie mit mir verlobt sei, weil, Trommelwirbel, die beiden ja seit kurzem Facebook-Freunde sind. Was für ein Knaller, oder? Ich fragte, warum? Du weißt doch, dass ich den Typen kacke finde. Und ihre Antwort war genauso betont ungerührt wie damals bei der Zettelnummer. Sie sagte, er hat mir halt eine Anfrage geschickt und ich habe ihm angenommen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Das hat sie wirklich so gesagt. Sie hat sich nichts dabei gedacht. So ging das ständig. Ich hatte Störgefühle und sie schaffte es jedes Mal, dass ich mich am Ende der Auseinandersetzung wie ein paranoider Idiot fühlte. Ihr Totschlagargument, das immer klappte, Mensch Patrick, schalte doch mal deinen Kopf aus, du machst dir zu viele Gedanken. Je näher wir dem Ende meiner Natalie-Geschichte kommen, desto mehr steigt die Frequenz dieses Ausspruchs. Gaslighting eben. Denn nach diesem Vorfall im Wirströms dauerte es nur, keine Ahnung, maximal 2 Wochen, bis es wieder wegen diesem Typen zu einem Streit kam. So irre, wenn ich darüber nachdenke. Dieser Kerl war nicht einmal auf irgendeine Art und Weise attraktiv. Ich fühlte mich auch nicht in meiner Männlichkeit bedroht oder so. Ich fand es einfach nur asozial, dass der Typ um meine Freundin, / Verlobte, herumschlawenzelte, obwohl ich vor Ort war. Aber ganz eigentlich war ich auf Natalie sauer und diese negativen Gefühle habe ich dem dicken Barkeeper übergestülpt, weil ich ja trotz offensichtlicher Arschlochigkeit nicht an Natalies Podest rütteln wollte. Es hat leider viel zu lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Aber zurück zum finalen Streit wegen des Barkeepers. Das passierte hier in Berlin, schräg gegenüber meiner Wohnung in der Kneipe Das Dritte Ohr. Im Fernsehen lief gerade die Fußball-WM. Viertelfinale, Russland gegen Kroatien. Also ein Spiel, das wirklich niemanden interessiert hat. Und die Stimmung war eh schon angespannt, weil der gesamte Tag schon seltsam war. Es fing nämlich damit an, dass wir uns mittags mit Patrick auf dem RAW-Gelände getroffen hatten, um Schweden gegen England zu schauen. Bei dieser Gelegenheit fragte ich Patrick, ob er mein Trauzeuge sein möchte, was er bejahte. Ich war gerührt und Natalie freute sich für uns. Kurze Randnotiz. Ich hatte mich mit Natalie auf jeweils 3 Trauzeugen verständigt. Meine wären Patrick, Chrissy und mein Bruder Toni gewesen. Auf jeden Fall war die Stimmung dann noch super, auch wenn Schweden am Ende verlor. Nach dem Spiel verabschiedete sich Patrick und ich fragte Natalie, was wir machen wollen. Sie war unentschlossen, beziehungsweise es war ihr egal. Ich schlug dann vor, zu mir zu fahren, um so richtig ausschweifend Sex zu haben. Wie gesagt, ich war euphorisch, denn ich hatte den ersten Trauzeugen klargemacht. Und dann tickte Natalie aus. Sie warf mir plötzlich vor, immer nur an das eine zu denken. Ich war irritiert, denn bisher war es meistens so, dass sie mich ansprang und bis auf im Bali-Urlaub ständig Sex mit mir haben wollte. Gerade auch dann, wenn uns nichts Besseres einfiel, was wir sonst tun sollten, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich stammelte also eine Entschuldigung und wurde mal wieder extrem unsicher. Diese plötzliche Stimmungsschwankung, wie aus dem Nichts. Wir fuhren dann nach Hause und weil wir keine Lust auf die Stille zwischen uns in meiner Wohnung hatten, gingen wir also ins Dritte Ohr. Entschuldigt, dass ich kurz ausholen musste, aber alles hängt ja immer mit allem zusammen. Wir sitzen also im Dritten Ohr, trinken Gin Tonic und schauen uns Russland gegen Kroatien an. Wie gesagt, ein Spiel, das niemanden interessierte, als Natalie anfängt, auf ihrem Handy herumzutippen. Irgendwann kann ich nicht mehr anders und muss auf ihr Display spielen. Wirklich, ich hasste mich in diesem Moment dafür, weil man sowas einfach nicht macht. Aber dann sehe ich, dass sie dem Barkeeper schreibt. Natürlich. Als sie meinen Seitenblick bemerkt, steckt sie ihr Handy weg und starrt auf den Fernseher. Ich denke mir, nein, Patrick, das musst du jetzt ausfechten. Also blicke ich sie die ganze Zeit von der Seite an und warte auf eine Reaktion. Doch es kommt einfach keine. Endlich fasse ich mir ein Herz und frage, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Einerseits fühle ich mich wie ein paranoider Idiot, andererseits dreht sich mir gerade der Magen um, weil ihr Verhalten so heimlich auf mich wirkt. So wie damals, als sie sich mit einem anderen Typen verabredete, um aufs Marilyn Manson Konzert zu gehen, während ich neben ihr auf dem Sofa sitze. Sie antwortet, das weiß ich auch nicht. Ich sage, es tut mir leid, dass ich auf dein Handy geschaut habe. Sie sagt, ja, das war nicht nett. Ich frage, aber warum schreibt dieser Typ dir denn? Sie rollt mit den Augen. Was weiß ich, das ist doch egal, denn ich habe doch nicht geantwortet. Eine Lüge, ich habe ja ihr Display gesehen, aber ich will ihr nicht sagen, dass sie mich anlügt. Warum? Wenn ich das wüsste. Stattdessen frage ich, weil ich neben dir sitze? Sie sagt, nein, weil ich keine Lust habe. Ich entschuldige mich noch einmal und sage, dass mich das an damals, also ans Konzert erinnert. Und sie wird laut. Patrick, wir können auch nicht immer diese Diskussion führen. Du hast mir doch gesagt, du willst mir wieder vertrauen. Du willst diese Sache vergessen. Dann mach das doch endlich auch einmal. Ich nicke und entschuldige mich ein drittes Mal und sage, ich will das alles vergessen, aber du musst mir auch irgendwie dabei helfen. Sie packt mein Gesicht, sagt, du musst endlich mal deinen Kopf ausschalten, das kann so nicht weitergehen, und drückt mir einen kurzen, harten Kuss auf die Lippen. Die Stimmung zwischen uns bleibt angeschlagen. Am nächsten Morgen dann führen wir ein langes Gespräch über Nähe, Distanz, Freiraum, Eifersucht, alles das. Natalie ist ziemlich abgeklärt. Ich bin hoch emotional. Mir kommen sogar die Tränen. Es will mir zu diesem Zeitpunkt einfach nicht in den Kopf, warum sich auf einmal diese Schwere über unsere Beziehung gelegt hat, nachdem wir aus Bali zurückgekommen waren. Wenn Chrissy noch Teil dieses Podcasts wäre, würde sie wahrscheinlich sagen, Patrick, das ist Gaslighting, was Natalie macht. Klar, mit großem Abstand sehe ich das auch so. Aber damals wäre mir das nie in den Sinn gekommen. Chrissy ja auch nicht. Wir waren ja damals schon BFFs. Und mit etwas Abstand denke ich, dass Natalie zu wenig auf meine Bedürfnisse einging. Meine Unsicherheit und Eifersucht entweder abtat oder kritisierte, anstatt mir mit Offenheit und echtem Verständnis zu begegnen. Das heißt nicht, dass sie mir ihr Handy zeigen sollte oder mich jedes Mal darüber informieren sollte, wann sie wann mit wem schrieb oder was auch immer machte. Aber es gab so ein paar rote Tücher für mich, wie den Barkeeper. Und manchmal fühlte es sich so an, als wollte sie es provozieren, dass ich eifersüchtig wurde. Ich meine, wenn sie eh nichts von ihm wollte, in was für einer Form auch immer, wie sie sagte, warum sich dann mit ihm befreunden? Wenn sie wusste, dass mich das weiter verunsicherte und, ja, auch irgendwie verletzte, warum tat sie das dann? Oder wusste sie es nicht? Weiß ich nicht. Und noch einmal, für mich war der Barkeeper irgendein Typ, niemand Wichtiges. Es ging mir nicht um ihn als potenziellen Nebenbuhler, nein. Es ging mir darum, wie Natalie diese Sache handelte. Ach, eine Sache noch zu diesem klärenden Gespräch von ihm. Plötzlich driftete das Gespräch in Richtung Umzug nach Stockholm ab. Natalie sagte mir, dass sie Angst habe, dass ich da zu naiv und blauäugig an die Sache rangehen würde, dass ich da niemanden haben und, auf Deutsch gesagt, an ihrem Rockzipfel hängen würde. Das traf mich. Hart. Wir robben uns langsam, aber sicher dem Höhepunkt dieser Geschichte entgegen. Rückblickend würde ich die 11 Monate mit Natalie in 3 Phasen einteilen. Phase 1, stürmische Liebe, rosarote Brille, alles ist super. Die dauerte etwa von September 2017 bis April 2018. Phase 2, Störgefühle, Eifersucht, Aufs und Abs, manchmal ist alles super, manchmal richtig kacke. Diese Phase dauerte von Mai bis Mitte Juli. Und Phase 3, totale Eskalation, das Ende, Mitte Juli bis Mitte August. Natürlich sind die Übergänge fließend, aber Fakt ist, der 17. Juli markierte die Grenze zwischen es wird immer schlimmer und ja, es ist richtig, richtig schlimm. Doch bevor wir uns dieser Grenze widmen, gibt es eine kurze Musikpause. Der Chartmix ist ja in Teil 1 schon abgefrühstückt, aber ich habe ja immer eine Minute GEMA-Musik pro Folge zur Verfügung. Deshalb dachte ich, hören wir mal in das Beach-Slang-Lied rein, von dem ich immer wieder geredet habe. The sound of your heart is wired to break. Das wäre beim ersten Tanz gelaufen. Kommen wir zum 17. Juli, beziehungsweise zwei Tage vorher. Als Natalie das letzte Mal bei mir in Berlin war, fühlte es sich komisch an, schon zu Beginn. Denn ich wartete am Flughafen und schrieb ihr. Meine Nachrichten kamen nicht an. Und als wir uns dann in die Arme schlossen, sah sie abgekämpft aus. Es gab einen kurzen Kuss und die Erklärung, dass das Internet auf dem Handy nicht mehr funktionieren würde. Wir fuhren dann nach Hause, sie lockte sich in mein WLAN ein und schrieb Nachrichten, während ich uns ein Bier aufmachte und zunehmend irritierter vor ihr saß und darauf wartete, dass sie wirklich in meiner Wohnung ankam. Irgendwann war es dann soweit, ohne eine Erklärung, was so dringend geschrieben werden musste. Worüber wir dann geredet haben, weiß ich heute nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir gegessen haben und dann nochmal raus zum Späti wollten, um ein paar Bier zu holen. Wir standen im Flur und ich küsste sie. Und sie erwiderte meinen Kuss leidenschaftlich. In diesem Moment fühlte es sich an, als wären wir uns seit langem endlich mal wieder richtig nah. Sie sagte, ich weiß, die letzten Wochen waren schwierig, aber es war gut, dass wir so viel geredet haben. Das hat geholfen. Ich spüre, wie eine Last von meinen Schultern gefallen ist. Endlich ist es wieder unbeschwert. Endlich habe ich wieder Schmetterlinge im Bauch. Ich liebe dich so sehr. Nachdem wir beim Späti waren, saßen wir auf dem Balkon und redeten und machten Pläne. Immer wieder packte Natalie mein Gesicht und küsste mich. Sie setzte sich auf meinen Schoß und flüsterte mir ins Ohr, ich bin so scharf auf dich, ich kann gar nicht genug von dir bekommen, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Wir verschwanden ins Schlafzimmer und am nächsten Morgen brachen wir zu meinen Eltern auf, um endlich auch mal unsere Verlobung zu verkünden. Es war zugleich der Geburtstag meiner Mutter. Natalie und ich, wir machten eine kleine Show draus. Erst zeigten wir Fotos aus Bali und erzählten vom Urlaub. Dann zauberte ich den Verlobungsring hervor und steckte ihn Natalie an den Ringfinger. Meine Eltern waren so sprachlos, dass Tränen flossen. Auch Natalie musste vor Rührung mitweinen. Es gab eine große Gruppenumarmung, die lange andauerte. Den Rest des Tages verbrachten wir im Garten, am Pool. Immer wieder schüttelten meine Eltern den Kopf. Sie konnten es nicht glauben, dass wir nach so kurzer Zeit schon heiraten wollten. Für sie war Natalie die perfekte Schwiegertochter. Wir fingen an, über die Hochzeitsplanung zu philosophieren und Natalie sagte zu meiner Mutter, wir beide müssen dann noch ein Brautkleid kaufen gehen. Dabei musst du mir unbedingt helfen. Abends ging meine Mutter zeitig ins Bett, sodass wir nur noch zu dritt draußen saßen. Mein Vater, Natalie und ich. Wir rauchten, tranken und hörten Musik bis weit in die Nacht hinein. In diesen Stunden fiel mir auf, dass Natalie immer wieder auf ihr Handy schaute, sich aus Gesprächen ausklinkte und Nachrichten schrieb. Ohne es zu wollen, irritierte mich das wieder. Ach, eigentlich machte mich das einfach nur traurig. Ich wurde immer stiller und fragte mich, warum sie nicht einfach mal hier bei mir sein konnte. Scheinbar hatte sie diese wachsende Traurigkeit bemerkt, denn auf einmal packte sie mein Gesicht und verkündete, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Natürlich freute mich das, aber so richtig beruhigen konnte mich das nicht. Etwas in mir rumorte weiter. Irgendwann ging mein Vater ins Bett. Natalie und ich rauchten noch eine und ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Ich musste diese Handysache ansprechen, denn sie saß neben mir und schrieb schon wieder. Immerhin hatte ich es dieses Mal geschafft, nicht aufs Display zu schauen. Ich fragte sie aber, wem sie denn morgens um 4 noch Nachrichten schreiben müsse. Sie reagierte verständnisvoll und erklärte, dass sie schon den ganzen Tag mit ihrer Freundin Alma schrieb, weil die beiden ja in 3 Wochen einen Städtetrip nach Budapest machen wollten. Das wusste ich und deshalb ergab die Erklärung Sinn. Erleichtert dachte ich mir, ach, du bist doch echt paranoid, Patrick, klar, Alma, Budapest. Ich entschuldigte mich und sie sagte, es ist schon gut, mach dir keine Sorgen. Sie tippte mir gegen die Stirn, du musst mal deinen Kopf ausschalten, du denkst viel zu viel nach. Wir gingen zu Bett, Natalie wollte nochmal mit mir schlafen, aber ich konnte nicht. Mein Penis war schon immer ein Sensibelchen. Okay. Oh Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal in einem Podcast sage. Aber ich glaube, er nahm Natalie nicht ab, dass alles wieder gut sei zwischen uns. Am nächsten Morgen, besagter 17. Juli, entschuldigte ich mich noch einmal für mein Gefühlschaos. Sie nahm mich in die Arme und nickte. Und nach dem Frühstück fuhren wir zurück nach Berlin, beziehungsweise zum Flughafen. Aber auf der Fahrt redeten wir wenig. Natalie meinte, sie wäre erschöpft nach der kurzen Nacht. Und ich war traurig, weil ich sie 4 Wochen lang nicht sehen würde. Das lag an einer Mischung aus schlechtem Schichtplan und ihrem Wunsch nach Alleinezeit. Sie sagte damals, ich brauche etwas Ruhe und Abstand. Ich muss mal runterfahren, für mich sein. Als Ausgleich würden wir nach den 4 Wochen auf die Hochzeit einer ihrer Kolleginnen gehen und danach für 10 Tage nach Boston fliegen, um dort gemeinsam zu urlauben. Die Tickets waren gebucht, aber noch nicht die Unterkünfte. Darum wollte ich mich dann in den 4 Wochen kümmern. Am Flughafen umarmten wir uns und ich sagte, ich verspreche dir, dass es beim nächsten Mal kein Drama mehr gibt, wenn wir uns sehen. Sie lächelte scheu und sagte, das wäre gut. Ich liebe dich. Wir schaffen das. Ein flüchtiger Kuss und dann war sie auch schon weg. Ich hatte das Gefühl, dass sie es nicht erwarten konnte, endlich wieder in Stockholm zu sein. Später erzählte mir meine Mutter, dass sie bei dem Besuch, von dem ich gerade erzählt habe, immer mal wieder das Gefühl hatte, dass Natalie nicht ganz bei der Sache war. Wenn wir also nochmal auf die Metaebene wechseln, meine Mutter hat das Gefühl, da stimmt etwas nicht. Mein Penis hat das Gefühl, da stimmt etwas nicht. Mein Bauch rumort, mein Herz schlägt aus dem Takt, diese vielen, vielen Red Flags. Eigentlich war alles klar. Und doch konnte ich nicht die Reißleine ziehen. Natürlich nicht. Vergangenheits-Patrick hatte ja noch eine Menge zu lernen. Die nächsten Tage versuchte ich, mich auf die Arbeit zu konzentrieren. Es gelang mir leidlich. Ich vermisste Natalie, zwang mich aber rauszugehen und Freunde zu treffen. Schließlich war ja Hochsommer und ständig war was los in Berlin. Oder ich saß abends schweigend auf dem Balkon und rauchte und dachte nach. In meiner Erinnerung zieht sich die Zeit. Während vorher immer ganz viel in ganz kurzer Zeit passiert ist, etliches habe ich auch ausgespart, um den Rahmen nicht zu sprengen, wollten die Stunden jetzt auf einmal nicht vergehen. Ich hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich weiß noch, wie ich 3 Tage nach der Flughafenverabschiedung zum Yoga ging und die gesamte Stunde vor mich hin heulte. Ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren und war nur in Gedanken bei Natalie, die plötzlich kaum noch Nachrichten schrieb. Recht schnell war ich auch nicht mehr der Pfefferkuchenmann, sondern Patrick oder du. Ich verlor den Appetit, aß immer weniger und rauchte Kette und grübelte. Nach einer Woche war ich bei einem Croissant, einer Packung Zigaretten und wahlweise 2 Flaschen Wein, eine Dreiviertelflasche Whisky oder 10 Bier angelangt. Das war meine tägliche Ration, wirklich. Ein fucking Croissant, das ich mir auch nur äußerst widerwillig über den Tag verteilte, reinprügelte. Ich nahm in den 4 Wochen bis zum nächsten Wiedersehen 7 Kilo ab und danach auch nochmal knapp 5. Auf den Fotos aus dieser Zeit sehe ich aus, als hätte ich eine schwere Krankheit. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt meine Arbeit geschafft habe. Aber irgendwie schleppte ich mich durch den Tag, ohne groß aufzufallen. Später, während meiner Gruppentherapie, hatte mich die Psychologin einmal gefragt, warum ich mich in dieser Zeit eigentlich bestrafen wollte. Ich verstand die Frage erst nicht. Deshalb formulierte sie sie um. Warum, Patrick, wollten Sie sich wehtun? Alkohol, Rauchen, Hungern, das tut dem Körper ja nicht gut. Ich habe lange über diese Fragen nachgedacht. Heute kann ich sagen, ich wollte mich bestrafen, weil ich nicht auf meine Intuition gehört habe. Weil ich schwach war, mich immer wieder an der Nase herumführen ließ, weil ich mich ständig entschuldigte, wenn es zu Konfrontationen kam. Weil ich nie wirklich auf den Tisch gehauen und gesagt habe, halt, stopp, so nicht. Ich wollte mir wehtun, weil ich wenigstens das kontrollieren konnte, die Intensität des Schmerzes. Denn die Beziehung zu Natalie entglitt mir ja zusehends aus den Händen. Blöderweise habe ich meinen Rachefeldzug gegen meinen Körper dann noch bis Ende 2020 weitergeführt. Zwar nicht mehr ganz so krass, aber scheiße, das hat viel zu lang gedauert. Ich musste nämlich erst vergeben lernen, Natalie und vor allem mir selbst. Davor habe ich mich lange geweigert, denn ich kannte auch den Unterschied zwischen vergeben und verzeihen nicht. Und warum man für das eine nicht das andere machen muss. Fuck. Das wollte ich mir eigentlich fürs Ende der Folge aufheben, aber hier ist es irgendwie organischer. Zurück zum Eigentlichen. Ich litt also wie ein Hund, denn ich fühlte, wie Natalie immer mehr auf Distanz ging. Wir schrieben uns weniger und uns zum Telefonieren zu verabreden, glich plötzlich einem wahnsinnig aufwendigen Verwaltungsakt. Immer wieder kam irgendwas dazwischen. Und wenn ich spontan anrief, ging sie nicht ran. Immer öfter schaltete sie auch ihr Handy aus, was ich dadurch bemerkte, dass meine WhatsApp-Nachrichten Stunden brauchten, bis sie durchgestellt wurden. Oh, und wenn wir dann doch Kontakt hatten, suchte ich fieberhaft nach Zeichen, dass sie mich wirklich nicht mehr liebte. Ihr erinnert euch doch noch an die Hochzeit, die bei meinem nächsten Stockholm-Besuch stattfinden sollte. Natalie schickte mir 2 Fotos mit verschiedenen Outfits, damit ich A. sagen könne, welches mir besser gefiele und B. mein Einstecktuch fürs Jackett in derselben Farbe auswählen könne. Ich habe die Fotos studiert, als wäre ich, keine Ahnung, Sherlock Holmes schon wieder. Also richtig krank. Beide Fotos waren Selfies, das Handy in der einen Hand und die Hand mit dem Verlobungsring hinter dem Rücken versteckt. Oder ich bat sie um Fotos, wenn sie mit Freunden unterwegs war. Zum Beispiel bei einem Billy Idol Konzert in Grönalund. Ich habe ein Selfie erwartet und ein Foto von der Menschenmenge vor der Bühne bekommen. Und wenn ich dann doch mal ein Gruppenfoto von ihr erhielt, hatte sie ihre Hände immer entweder in den Hosentaschen oder hinterm Rücken versteckt. Und ich weiß, wie das alles klingt. Ich war wie im Wahn. In einem anderen Kontext komme ich rüber wie ein kontrollsüchtiger Psycho. Ich weiß. Da ist auch noch einiges an Scham, den ich noch nicht komplett aufgearbeitet habe. Aber immerhin gab es damals auch Leute, die mir ins Gewissen geredet haben, die mich runterholen konnten. Patrick, Chrissy, Georg, ein alter Gründerszene-Kollege, mein Vater. Leute, bei denen ich meine wildesten Verschwörungstheorien loswerden konnte und die dann gesagt haben, das ist Quatsch, Patrick. Das hat dann geholfen. Aber ich war sicherlich kein angenehmer Freund oder Sohn in dieser Zeit. Auch das tut mir rückblickend wahnsinnig leid. Ach, und wo wir schon beim Thema Wahn sind. Weil es Natalie schaffte, ihr Bedürfnis nach Alleinzeit so radikal umzusetzen, fing ich an, sie im Internet zu stalken. Ich durchsuchte ihre Facebook-Seite, suchte nach neuen Postings in der Deutsche in Stockholm Facebook-Gruppe, fand ihren Airbnb-Account und las, was sie da über Urlaube mit ihren Ex-Freunden gepostet hatte, stalkte ihr Instagram, stalkte ihre Freundinnen, immer auf der Suche nach einem Grund, warum ich hier gerade vollkommen durchdrehte. Und endlich, nach 2 Wochen fand ich ihn. Ich bemerkte nämlich, dass sie sich mit einem Typen auf Facebook befreundet hatte, der Patrick hieß. Ein Engländer aus Manchester. Ausgerechnet Manchester. Natalie und er hatten keine gemeinsamen Freunde, deshalb vermutete ich, dass sie sich vielleicht abends beim Weggehen kennengelernt hatten. Wahrscheinlich im Wirströms. Doch ich fragte mich dann natürlich, warum sie mir nicht davon erzählte. Es war doch skurril, dass da jetzt jemand war, der denselben Vornamen hatte wie ich. Ich würde ihr erzählen, wenn ich plötzlich eine neue Natalie kennenlernen würde, dachte ich mir. In der vorletzten Folge übers Jahr 1995 hatte ich ja ganz am Rande mal erwähnt, dass ich Coldplay nicht mag. Gut, das ist jetzt keine besonders unpopuläre Meinung. In meinem Fall liegt es aber an dieser Geschichte hier. Der Typ aus Manchester sah nämlich auf dem Facebook-Profil aus wie der kleine, hässliche Bruder von Chris Martin. Ich versuchte, das schlechte Gefühl herunterzuschlucken, hinunter in die Magengrube mit den anderen schlechten Gefühlen. Inzwischen hatten sich ein paar Termine bei mir auf der Arbeit zerschlagen, sodass ich ihr vorschlug, sie doch am kommenden Wochenende zu besuchen. Dann wäre die Natalie-lose Zeit auf 2 Wochen halbiert. Ich schrieb ihr eine Nachricht, doch ihre Antwort fühlte sich nicht gut an. Es täte ihr leid, aber sie brauche das Wochenende für sich, um runterzukommen von der ganzen Arbeit. Sie habe sich zu viel zugemutet und sie hoffe, dass ich das verstehe. Klar. Also blieb ich in Berlin und traf meinen Vater zur Biermeile und fühlte mich wie Falschgeld. Ein Wochenende später war sie dann mit Alma in Budapest. Immerhin schickte sie hin und wieder Fotos oder schrieb mir kurz. Auf meine netten Kommentare und Komplimente reagierte sie allerdings eher unterkühlt oder antwortete gar nicht. Es gab dann einen letzten Moment, in dem ich ernsthaft glaubte, dass doch noch nicht alles verloren war. Als sie nach Budapest vorschlug, am nächsten Tag zu telefonieren. Endlich, ein Zeichen, dass sie doch Lust hat, von sich aus ihre Erlebnisse mit mir zu teilen, dachte ich. Und sie erzählte auch ausschweifend von der Reise, etwa wie sie abends aufdringliche Flirtversuche mit einem Wink ihres Verlobungsrings verscheuchte. Und wieder fühlte ich mich wie ein paranoider Idiot. Sie würde mir doch nicht so etwas erzählen, wenn sie ernsthaft daran dachte, Schluss zu machen. Trotzdem schlief ich in der Nacht von dem Abflug nach Stockholm sehr schlecht. Die 4 Wochen waren endlich rum, aber ich hatte immer noch keinen Appetit. Und weil sich Natalie auch gerade im Nachtschichtenmodus befand, würde sie mich nicht vom Flughafen abholen kommen. Aber immerhin würden wir auf eine Hochzeit gehen und danach nach Boston fliegen. Nun ja. Als ich ihre Wohnung betrete, fühle ich mich schon im ersten Augenblick fremd, ganz intuitiv. So als würde ich nicht hierher gehören. Und dieses Gefühl wächst mit jeder Stunde, mit jeder neuen seltsamen Situation oder Entdeckung, die mich manchmal regelrecht an meinen Verstand zweifeln lässt. Aber ich will nicht vorgreifen. Natalie erschrickt, als ich plötzlich in ihrem Zimmer stehe. Sie hatte die Tür nicht abgeschlossen und tief und fest geschlafen. Ich warte ein paar Augenblicke, ob sie aufsteht, um mir um den Hals zu fallen, mich zu küssen und zu herzen. Aber sie bleibt einfach nur liegen, reibt sich die Augen und sagt, dass sie auf jeden Fall noch etwas Schlaf braucht. Ich antworte, dass das okay ist und dass ich mich eh gleich zu ihr legen werde. Ich bin ja auch hundemüde von der Nichtnacht. Sie nickt und ich bringe meinen Koffer ins Wohnzimmer, um meine Sachen auszupacken. Dort erschrecke ich mich. Der Kalender mit unseren Bildern, den ich ihr zu Weihnachten geschenkt hatte, ist verschwunden. Ich schaue in alle Schubladen und Schränke, finde ihn aber nicht. Dann setzt mein Herz ein zweites Mal aus. Das Whiteboard war abgewischt. Anstatt der vielen, vielen Liebesbotschaften, die wir uns dort im Laufe der vergangenen Monate notiert hatten, steht da ein simples Boston, here we come. Ich habe das Gefühl, dass ich hier irgendwie im falschen Film bin. Ich sage aber nichts, natürlich. Stattdessen lege ich mich zu Natalie ins Bett, merke aber, dass ich viel zu aufgekratzt bin, um zu schlafen. Also stehe ich wieder auf und gehe spazieren. Zurück in der Wohnung ist sie wach. Endlich umarmt sie mich und gibt mir den Begrüßungskuss. Als wir uns so mustern, stellen wir beide fest, dass wir beide ziemlich abgemagert waren. Ich hatte einige Kilos verloren und bei ihr konnte ich plötzlich die Rippen zählen. Ich frage, wie geht es dir? Ich meine, wie geht es dir mit uns? Natalies Blick wird traurig. Sie reibt sich den Bauch und antwortet, ich habe Sorge, dass Boston ein Desaster wird. Wir haben uns jetzt 4 Wochen lang nicht gesehen und werden plötzlich 2 Wochen lang intensiv miteinander verbringen. Ich schlucke und schweige. Sie erzählt mir, dass sie, ehrlich gesagt, die 4 Wochen allein sein genossen hat. Ich hatte die Wohnung wieder für mich, musste mir nur Gedanken um mich machen, konnte meine Tage frei planen. Ich konnte wieder ein bisschen atmen und runterkommen. Und es hat sie gestresst, dass sie immer das Gefühl hatte, mit mir schreiben zu müssen. Dass sie ihr Handy nicht einmal 3-4 Stunden weglegen konnte, ohne zu denken, ich muss Patrick jetzt schreiben, sonst denkt er, ich liebe ihn nicht mehr. Das waren alles Dinge, die sie mir in den 4 Wochen davor auch schon einmal so oder so ähnlich erzählt hat. Trotzdem ergibt das alles für mich keinen Sinn. Wir haben eine Fernbeziehung. Wir sehen uns per Definition nicht ständig. Jeder hat seine Freiräume in seiner Stadt, wenn der Partner nicht da ist. Die Vehemenz, mit der sie in den letzten Wochen immer wieder den Begriff des Freiseins in den Mund genommen hatte, verunsichert mich. Was bedeutet dieses Wort für sie? Deshalb frage ich mit belegter Stimme, willst du unsere Beziehung überhaupt noch? Sie reibt sich wieder den Bauch und antwortet, das kann ich dir gerade ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Boom. Ich bin am Boden zerstört. Also hat mich mein Gefühl in den letzten 4 Wochen doch nicht getrogen. Immerhin habe ich jetzt endlich die Gewissheit. Die Beziehung steht auf der Kippe. Mehr als das. 36 Stunden später würde ich dann herausfinden, dass die Beziehung schon längst vorbei ist und dass alles, was sie da gerade gesagt hat, der größte Bullshit ist. Aber da ich in diesem Moment unfähig bin, das Offensichtliche zu tun, nämlich die Reißleine zu ziehen, schweige ich und hoffe immer noch, dass das alles schon irgendwie wieder gut wird. Als ich meine Stimme wiederfinde, schlage ich vor, erstmal nur von Tag zu denken und zu schauen, wie es uns miteinander geht. Sie stimmt zu und umarmt mich. Als zweites schlage ich vor, dass ich wieder spazieren gehe, damit wir beide getrennt voneinander darüber nachdenken können, was wir gerade besprochen haben. Und weil ich nicht weiß, ob ich rechtzeitig zurück bin, bis sie zur nächsten Nachtschicht los muss, frage ich nach dem Zweitschlüssel zu ihrer Wohnung. Sie sagt, du, das klingt jetzt komisch, aber ich habe den Schlüssel verlegt. Ich finde ihn nicht mehr. Keine Ahnung, wo er ist. Hab alles abgesucht. Schlüssel weg, Kalender weg, Whiteboard, nun nicht weg, aber neu beschrieben. Was muss eigentlich noch passieren, bis ich es endlich mal checke? Leider noch eine Menge. Ich frage also, wo ist eigentlich unser Kalender? Sie schaut zur Kommode und erschrickt. Sie antwortet, oh, der muss wohl hinter die Ritze gefallen sein beim Putzen, das habe ich noch gar nicht bemerkt. Ich gehe auf die Toilette, bereit mich zu übergeben, aber es klappt natürlich nicht und als ich wieder im Wohnzimmer stehe, ist der Kalender tatsächlich wieder aufgetaucht. Er liegt auf der Kommode, unter einem Stapel Notizen. Natürlich sage ich nichts dazu, sondern gehe spazieren. Draußen schreibe ich Patrick, dass ich dringend mit ihm telefonieren muss. Er hat leider keine Zeit, also muss meine Mutter dran glauben. Sie gibt mir den Rat, wieder zurückzugehen und Zeit mit Natalie zu verbringen. Sie sagt, jetzt wart ihr so lange getrennt, sei bei ihr, zeig ihr, warum ihr zusammen seid. Redet über andere Dinge als über die Beziehung. Versucht die Leichtigkeit wiederzufinden. Ich gehe zurück in die Wohnung und schlage Natalie genau das alles vor. Sie willigt ein. Wir holen uns Sushi und essen beide kaum einen Bissen. Wir liegen auf der Couch und reden über dies und das. Es ist verkrampft. Aber endlich muss sie zur Arbeit. Und auf dem Weg zum Bus verabreden wir, dass wir uns an diesem Abend nicht mehr schreiben wollen. Die Verabschiedung ist dann super unangenehm. Statt uns zu küssen, hebe ich die Hand zum Gruß und gehe. An der Straßenecke bleibe ich stehen und schaue noch einmal zurück zu ihr, doch sie ist schon ins Handy vertieft. Ich finde dann 24 Stunden später heraus, wem sie da gerade schreibt. Wobei, eigentlich hätte ich es schon an diesem Abend herausfinden können und mir wieder mal jede Menge Schmerzen ersparen können. Denn alle einlaufenden Nachrichten poppen auch parallel auf Natalies iPad auf, das im Wohnzimmer liegt. Aber ich bin einfach zu feige, nachzuschauen. Nein. Lieber rauche ich Kette und telefoniere lange mit Patrick. Ich gehe mit ihm alle Ungereimtheiten durch, erzähle nach, was ich mit Natalie besprochen hatte und Patrick traut sich nicht, mir einfach mal eine verbale Ohrfeige zu erteilen. Jedenfalls sagt er mir das dann später, als alles vorbei ist. Und wahrscheinlich hätte diese Ohrfeige in diesem Moment auch noch nichts genutzt. Nun ja. Als wir auflegen, gehe ich auf die Toilette. Und ich schwöre, aus einem unterbewussten Impuls heraus schaue ich das erste und einzige Mal in meinem Leben in den kleinen Badschrank unter dem Waschbecken und finde eine fremde benutzte Zahnbürste, die nach Zahnpasta riecht. Also keine Kloputzzahnbürste oder so. Und ich frage mich, ist die da schon immer? Ist es eine alte von Natalie? Falls ja, warum hat sie dann nicht weggeschmissen? Leute, ich weiß, wie das alles klingt. Ist mir alles klar, aber in diesem Moment, auf den Knien im Badezimmer, diese scheiß Zahnbürste vor der Nase, ich rieche dran und komme mir vor wie der allergrößte Psycho, Paranoia Deluxe. Irgendwann bin ich Gott sei Dank zu müde, um weiter auf der Sache herumzudenken und falle ins Bett. Ich bin fast eingeschlafen, als mein Handy vibriert. Eine Nachricht von Natalie. Sie fragt, bist du noch wach? Jetzt bin ich es. Ich schreibe zurück, Willst du mit mir reden? Sie antwortet, nein, nein, ich war nur neugierig. Entschuldige die Störung. So. Und an diesem Punkt der Geschichte unterstelle ich Natalie jetzt einfach mal pure Boshaftigkeit. Warum? Weil ich später herausfinden sollte, dass sie am Tag vor meiner Anreise mit jemand anderem in ihrem Bett gevögelt hatte und das Bett nicht neu bezogen hatte. Im Gegenteil, es törnte sie an, dass sie immer noch den Geruch des anderen im Bett hatte, wie ich dann in einer Textnachricht lesen sollte, die nicht für meine Augen bestimmt war. So, und in dieser Nacht, als sie im Krankenhaus ist und ich allein in ihrem Bett liege, möchte sie unbedingt herausfinden, ob ich etwas bemerke. Anders kann ich mir ihr »Bist du noch wach?« nicht erklären. Und ja, ich finde es eklig und demütigend und schäbig und komme mir heute noch wie der letzte Trottel vor, trotz aller Vergebung. Am nächsten Morgen kommt Natalie gegen 8 Uhr nach Hause und behandelt mich wieder wie einen ungebetenen Gast. Ich stehe auf, um wieder spazieren zu gehen. Alles treibt mich raus, raus, raus. Ich sage ihr noch, dass sie sich melden soll, wenn sie wieder wach ist. Und sie sagt mir, dass gegen 16 Uhr 3 Kollegen von der Arbeit zum Vorglühen vorbeikommen. Danach würden wir dann gemeinsam zur Hochzeit fahren. Und nur um Missverständnisse vorzubeugen, die Braut war wie Natalie die Krankenschwester, weshalb auch viele der Gäste Krankenschwestern und Pfleger waren. Um 14 Uhr bin ich zurück in der Wohnung. In der Zwischenzeit hatte ich wieder lange mit Patrick telefoniert. Wir kamen überein, dass ich unbedingt für Klarheit sorgen müsse, anstatt mir weiter über jedes Detail Gedanken zu machen. Also frage ich Natalie, liebst du mich noch? Wie aus der Pistole geschossen kommt ihre Antwort, natürlich liebe ich dich noch. Sie lächelt, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich schlage vor, die Verlobung zu lösen. Oder zumindest erstmal nicht mehr zu planen, im nächsten Sommer zu heiraten, sondern stattdessen die Zeit zu nutzen, um uns besser kennenzulernen, die Probleme in den Griff zu kriegen, ein besseres Verhältnis von Nähe und Distanz zu finden, mit dem wir beide leben können. Und erst dann noch einmal über Hochzeit nachzudenken. Natalie sagt, das ist ein guter Vorschlag, aber ich will die Verlobung nicht auflösen. Sie betrachtet den Ring am Finger. Ich bin gerne deine Verlobte, ich liebe diesen Ring, aber ich habe auch ehrlich gesagt kalte Füße bekommen in den letzten Wochen. Das ging mir dann doch alles zu schnell. Aber ich möchte dich heiraten, möchte, dass wir wieder diese Leichtigkeit in die Beziehung kriegen und dann machen wir uns Gedanken über den Termin. Oh boy, ich fand die Aussage damals natürlich gut, aber das Bettzeug. Als nächstes reden wir wieder über die letzten 4 Wochen vor meinem Besuch. Im Wesentlichen wiederholt sie ihre Aussagen vom Vortag, lässt aber unerwähnt, dass sie fremdgegangen ist. Stattdessen gibt es wieder Gaslighting nach Lehrbuch. Sie sagt, manchmal hatte ich das Gefühl, wir würden immer überlegen müssen, schreibe ich jetzt oder nicht? Und wenn ja, was? Genauso wie das ganze Geplane mit den Anrufen. Früher haben wir doch einfach so zum Hörer gegriffen. Deshalb bin ich auch distanzierter geworden. Das ging mir alles so auf die Nerven. Es belastete mich. Ich konnte manchmal gar nicht richtig atmen. Ich meine, das ganze Geplane und nicht spontan anrufen können, ging ja damals nicht von mir aus. Aber anstatt darauf hinzuweisen, nicke ich und entschuldige mich und bin einfach nur froh, dass wir reden und dass alles wieder gut ist. Nun ja. Wir stehen also auf, umarmen und küssen uns und sagen einander, ich liebe dich, wir schaffen das. Und als wir so dastehen und unsere ausgezehrten Körper aneinander pressen, kommen mir die Tränen. Die ganze Anspannung fällt für den Moment ein Stück weit ab. Ich war gestern angekommen und hatte nicht gewusst, ob es noch eine Zukunft gab. Und jetzt stehen wir hier und bekräftigen einander, dass wir um unsere Liebe kämpfen wollen und dass wir alles dafür tun wollen, dass die guten Zeiten dauerhaft zurückkommen und dass wir einen tollen Urlaub in Boston miteinander verbringen wollen. Unter Tränen sage ich, Natalie, ich weiß, dass ich manchmal vielleicht etwas zu viel bin, aber ich glaube, das liegt nur daran, dass ich noch nie jemanden so sehr geliebt habe wie dich. Das macht mich manchmal unsicher. Sie nickt und sagt, ich weiß. Weil die anderen Leute in einer Stunde kommen werden und Natalie Zeit braucht, um sich für die Hochzeit aufzubrezeln, ist das Gespräch an dieser Stelle erst einmal beendet. Sie geht duschen, ich starre aus dem Fenster. Wieder kommt sie umgezogen aus dem Bad. Wir machen Smalltalk und immer wieder schaut sie auf ihr Handy. Ich will nicht irritiert sein, aber bin es natürlich doch. Kurz vor 4 klingelt die erste Kollegin, Elsbeth. Weil der Türbuzzer nicht funktioniert, muss Natalie runter, um Elsbeth abzuholen. Währenddessen klingelt ihr Handy, das sie auf der Küchenzeile hat liegen lassen. Ich gehe ran, denn es ist Janina, die zweite Kollegin. Sie findet die Adresse nicht und ich versuche ihr so gut wie möglich zu helfen. Dann lege ich auf. Und natürlich poppt in diesem Moment eine neue Nachricht auf. Er hat gerade geschrieben. Er, der so heißt wie ich, der neue Facebook-Freund, Patrick aus Manchester. Ich will nicht schnüffeln. Ich weiß, dass das ein absoluter Vertrauensbruch ist, aber ich kann nicht anders. Ich muss lesen, was da steht. That's my naughty girl. Wie übersetzt man das jetzt? Das ist mein freches Mädchen, mein ungezogenes Mädchen, mein unanständiges Mädchen. Sagen wir einfach, es ist Sexting. Wenn ich könnte, würde ich mich jetzt übergeben. Das Herz schlägt mir im Hals. Hektisch lese ich, was die beiden davor geschrieben haben. Natalie schreibt über die Hochzeit nachher und dass gleich ein paar Kollegen zum Vorglühen vorbeikommen würden. Kein Wort von mir, natürlich. Stattdessen die Ankündigung, dass sie sich gerade im Bad fertig macht und überlegt, ein paar anzügliche Bilder zu schicken. Ich weiß. Jeder mit gesundem Menschenverstand würde jetzt sagen, stopp. Ich hab's kapiert. Ich werde hier gerade verarscht. Aber ich war damals nicht richtig im Kopf. Nein, ich war ratlos. Hatte sie mir vorher nicht noch gesagt, dass wir alles für unsere Beziehung tun werden, damit sie wieder funktioniert? Nur um dann 5 Minuten später ein anzügliches Foto anzukündigen? Einziger Trost, das Foto hatte sie bisher nicht geschickt. Ich höre Schritte von draußen und lege ihr Handy ganz schnell weg. Elsbeth und Natalie sind zurück. Ich sage nichts. Irgendwann kommt dann auch Janina und als letztes André, der dritte Kollege. Als wir vollzählig sind, gibt's Smalltalk, Vorfreude. Doch ich sage kaum etwas, sondern beobachte Natalie, wie sie immer wieder zum Handy greift und Nachrichten schreibt. Entweder bemerkt sie meine Blicke nicht oder sie ignoriert sie. André hat Sekt mitgebracht. Letzte Vorbereitungen werden getroffen. Ich verschwinde im Bad und ziehe meinen Anzug an und Natalie zieht sich ins Schlafzimmer zurück, um ihr Kleid anzuziehen. Das Kleid mit dem weiten Rückenausschnitt, weshalb sie einen trägerlosen Silikon-BH mit Klebestreifen am Oberkörper festmachen muss. Als ich mich umgezogen habe, gehe ich ins Schlafzimmer, um meine Anzugsschuhe zu holen. Da steht Natalie vor mir, mit entblößten Brüsten, gerade dabei, den BH festzukleben. Ich frage, kann ich dir helfen? Natalie, wütend, nein, hau ab! Ich bin geschockt. Und in diesem Moment fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich habe gerade ihre Brüste gesehen, das erste Mal, seit ich hier bin. Sie hatte sich ansonsten immer im Badezimmer umgezogen. Früher war sie nackt vor mir durch die Wohnung getänzelt. Ich denke, that's my naughty girl, und schweige und schweige und schweige. Als wir endlich los wollen, packen Natalie und ich unsere Sachen in meinen Jutebeutel und gehen mit den anderen nach unten auf die Straße, um aufs Taxi zu warten. Dort fällt Natalie auf, dass sie ihre Zigaretten vergessen hat. Eilig biete ich an, nochmal in die Wohnung zu gehen, denn so habe ich nochmal Zeit, in ihr Handy zu schauen. Denn sie hat es ja gerade in meinem Jutebeutel gepackt. Und wie ich so ihr Handy in der Hand halte, kostet es mich unendliche Überwindung, ihren Code, den ich kenne, einzugeben. Aber ich mache es dann doch und lese, was in der Zwischenzeit geschrieben worden war. Sie hatte ihm... ich habe einfach keinen Bock, ihn Patrick zu nennen, ne? Also... sie hatte ihm tatsächlich ein Foto geschickt. Allerdings kein Nacktfoto, sondern eines im Abendkleid. Er macht ihr Komplimente, sie antwortet, thank you, kiss. Und als ich das lese, wechsle ich in Lichtgeschwindigkeit durch meine Emotionen. Erst Unverständnis, dann Eifersucht, dann Wut, dann Trauer, dann wieder Unverständnis, dann Hoffnung. Okay, denke ich mir. Es gibt bestimmt eine unverfängliche Erklärung für das alles. Vielleicht ist er ein alter Freund und vielleicht ist das eben der Umgangston zwischen ihnen. Ich beschließe, am nächsten Tag mit ihr über ihr Verhalten anderen Männern gegenüber zu reden und auch zu Kreuze zu kriechen, weil ich in ihrem Handy spioniert habe. Am nächsten Tag. Schließlich will ich die Hochzeitsstimmung nicht kaputt machen. Was für ein... keine Ahnung, Leute, ich verstehe es auch nicht. Naja... Zurück bei den anderen schaut mich Natalie mit großen Augen an. Sie fragt, ist etwas? Du siehst so blass aus. Ich sage ihr, dass mir flau im Magen ist, weil ich die letzten Tage kaum was gegessen habe. Sie gibt sich mit der Antwort zufrieden. In der Hochzeitslocation angekommen, finden wir unseren Tisch. Janina und André sitzen auch bei uns, dann noch ein paar andere Leute, die niemand kannte. Elsbeth saß woanders. Die Stimmung am Tisch ist gut. Alle lernen sich kennen, scherzen, ich versuche mitzumachen. Aber es klappt einfach nicht, weil Natalie immer wieder minutenlang vor dem Handy hängt. Sie sitzt neben mir. Deshalb linse ich rüber und lese immer wieder Patrick, Patrick, Patrick. So, das muss jetzt erstmal reichen mit diesem Scheißnamen. Ich versuche mir nichts anmerken zu lassen, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass mein Gesicht ein offenes Buch ist. Deshalb fragt Natalie immer wieder, wenn sie sich mal kurz vom Handy lösen kann, ist irgendwas? Geht's dir nicht gut? Keine Ahnung, was ich antworte, aber es gibt Essen. Ich stochere in meiner Portion herum. Wenn ich nur einen Bissen zu mir nehme, muss ich mich übergeben. Ich weiß es einfach. Natalie dagegen hat ihren Appetit wieder entdeckt und schlemmt sich durchs Buffet. Despacito ist der Hit des Abends. Er scheint stündlich zu kommen. Zum ersten Tanz des Brautpaares, zur Hochzeitstorte und so weiter. Ich fand das Lied vorher schon nervig, seitdem hasse ich es. So, mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich dachte, ich streue mal ein paar Fun Facts ein, damit das alles hier nicht so deprimierend ist. Aber zurück zur Hauptstory. Es ist Fotozeit. Das Brautpaar lässt sich nach und nach mit allen Gästen fotografieren. Irgendwann sind auch wir dran. Als alle fertig sind, möchte Natalie noch ein schönes Foto von sich mit ihrer weit ausgeschnittenen Rückansicht. Na klar, sage ich und drücke mein Handy einer alten Dame in die Hand und bitte sie, uns zu fotografieren. Ich umfasse Natalie lässig an der Hüfte. Wir sehen aus wie James Bond und ein Bond-Girl. Die alte Dame versteht ihr Handwerk. Ich zeige Natalie die Fotos, sie ist zufrieden. Als wir fertig sind, stecke ich mein Handy in die Hosentasche und will zurück zum Tisch. Da hält sie mich auf und sagt ernst, das soll jetzt nicht komisch klingen, aber ich wollte eigentlich ein Foto von mir in diesem Kleid allein. Die Gesichtszüge entgleisen mir. Ich denke nur für den anderen. Für That's my naughty girl. Ich tue aber ganz naiv und frage, warum denn? Natalie wird sauer. Patrick, ich will einfach mal ein schönes Foto von mir in diesem Kleid. Für mich. Ich beiße die Zähne zusammen und fotografiere. Oliver Kahn würde jetzt zu Recht fragen, Patrick, wo sind eigentlich deine Eier? In schlechter Stimmung geht es zurück zum Tisch. Die folgenden 2 Stunden zwischen dem ersten Tanz, dem Essen und Despa fucking Cito bleiben schwierig. Immer wieder holt Natalie ihr Handy hervor und textet mit dem anderen. Und ich sitze da und schweige und sammle meinen Mut. Vielleicht sollte ich doch für einen handfesten Eklat sorgen. Ich kenne hier schließlich niemanden so wirklich auf der Hochzeit. Nicht mal Natalie, wenn ich ehrlich bin. Und immer wenn ich kurz davor bin, die Stimme zu erheben, erinnert sich Natalie daran, dass es mich gibt. Und dass ich offiziell eigentlich immer noch ihr Freund bin. Oder Verlobter. So erzählt sie zum Beispiel André in epischer Länge, wie wir uns vor 11 Monaten in Elmenhorst kennengelernt hatten. Dabei drückt sie mich und gibt mir einen Kuss. Ich bin irritiert, möchte aber immer noch krampfhaft glauben, dass ich paranoid bin und eigentlich alles in Ordnung ist. Irgendwann aber halte ich es nicht mehr aus und gehe an die frische Luft, um mit Patrick zu telefonieren. Eigentlich ist er gerade romantisch mit seiner hochschwangeren Freundin essen. Ach fuck, das hatte ich ganz vergessen zu erzählen. Also, Patrick wurde 2018 Vater einer Tochter. Sie kam, das kann man sich wirklich nicht ausdenken, am dann doch nicht vollzogenen Jahrestag von Natalie und mir zur Welt. Inzwischen hat er sogar noch eine 2. Tochter bekommen, beziehungsweise seine Freundin hat ein 2. Mädchen geboren, aber der Kontakt ist leider abgerissen, weshalb ich kaum was über seine beiden Mädels weiß. Ich habe da lange dran geknabbert, also am Ausfisseln unserer Freundschaft. Wir waren ja seit der Schule, seit den Schmutzengeln beste Freunde. Aber inzwischen bin ich okay mit der Situation. Auch da hat die Gruppentherapie geholfen. Okay, wo war ich? Genau, Patrick angerufen. Er ist in diesem Moment der allerbeste Freund, den man sich wünschen kann. Denn er nimmt sich Zeit, hört sich alles an, was ich zu sagen habe, also wie ich im Handy herumspioniert habe, was ich da gelesen habe, Natalies Verhalten und so weiter. Und er gibt mir den Rat, sie jetzt gleich auf alles anzusprechen. also nicht, dass ich ihre Nachrichten gelesen hatte, sondern dass ich verunsichert sei, weil sie ihre Aufmerksamkeit einem anderen Patrick schenkt und nicht ihrem Patrick. Eine Aufmerksamkeit, nach der ich mich die vergangenen 4 Wochen so gesehnt hatte. So hatte er es jedenfalls sinngemäß gesagt und ich fand den Vorschlag damals gut. Allerdings hatte ich immer noch nicht meine Eier wiedergefunden, weshalb ich dieses Gespräch dann doch lieber erst am nächsten Tag führen wollte. Ich weiß. Aber der Zufall kam mir zu Hilfe. Eine Stunde nach dem Telefonat bin ich draußen, eine rauchen und Natalie kommt zu mir. Erstmals an diesem Abend sind wir wirklich allein. Drin spielt gerade arabische Dudelmusik, denn der Bräutigam war Libanese oder so, weshalb Natalie ziemlich genervt sagt, bah, die Musik kotzt mich an. Und ehrlich gesagt, nervt mich auch, dass du die ganze Zeit ein Gesicht machst wie 100 Tage Regenwetter. Und endlich finde ich ein halbes Ei in meiner Hose und sage, du machst es mir ja auch nicht leicht. Ich habe den Eindruck, du verbringst deinen Abend lieber mit deinem scheiß Handy statt mit mir, um mit einem Typen zu schreiben, der, ja, ich habe seinen Namen ein paar Mal gelesen, als ich rübergeschaut habe, sorry, der auch noch ausgerechnet heißt wie ich. Wieso verbringst du deine Zeit nicht lieber mit mir, dem echten Patrick, deinem Freund, deinem Verlobten? Jetzt dreht Natalie richtig auf. Sie sagt, Patrick, das sind genau diese Dinge, die uns auseinandertreiben. Immer deine Eifersucht. Du hast doch gesagt, dass du mir vertrauen willst. Soll ich dich etwa immer um Erlaubnis fragen, wenn ich mit jemandem schreiben will? Ich antworte, ich will doch einfach nur verstehen, warum du ständig vor dem Handy hängst. Von dir kommt ja nichts, wenn ich nicht frage. Sie sagt, und was wäre, wenn es ein Freund von mir ist, dem es gerade schlecht geht, der zu Hause sitzt und meine Hilfe braucht? Soll ich dann einfach nicht schreiben, bloß weil du sonst was denken könntest? Natürlich nicht, sage ich. Aber warum ist der Typ so viel wichtiger als ich in diesem Moment? Sie verdreht die Augen. Willst du wissen, wer das ist? Ja. Das ist ein alter Schulfreund von mir. Er hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben, weil er gesehen hat, dass ich jetzt in Stockholm bin. Seitdem schreiben wir ab und zu und ich hatte ihm versprochen, dass ich ein bisschen von der Hochzeit schreibe und ein paar Fotos schicke. Da ist doch nichts dabei. Außerdem geht es ihm gerade schlecht und er kann ein bisschen Aufmunterung gebrauchen. Die logische Reaktion wäre jetzt, willst du mich eigentlich verarschen? Ein alter Schulfreund, der gleichzeitig Engländer aus Manchester ist, der wie du hunderte Facebook-Freunde hat, ihr seid auf eine Schule gegangen, aber ihr habt keine gemeinsamen Freunde? Aber nein, ich frage stattdessen, als ich vorhin ein Foto von dir im Kleid alleine schießen sollte, war das für ihn? Sie prustet, Quatsch, ich schick dem doch sowas nicht, ich wollte einfach ein schönes Foto für mich haben. Aber wenn du mir nicht glaubst, kannst du gerne lesen, was ich ihm geschrieben habe. Und an dieser Stelle muss ich auch heute noch meinen Hut vor Natalie ziehen. Sie hat gepokert und ist all in gegangen. Wäre ich auf ihr Angebot eingegangen, hätte sie mir "That's my naughty girl" und so weiter erklären müssen. Gut, wahrscheinlich hätte ich eh das Wort geschluckt, so unsinnig die Erklärung auch geworden wäre. Und da ich mein halbes Ei wieder verloren hatte und mir einredete, dass ich ja eh wusste, was da geschrieben steht. Und wie gesagt, ich war ja immer noch auf dem "Ich bin hier der paranoide Trip", deshalb lehnte ich damals dankend ab. Sie sagt dann noch, schalt endlich mal deinen Kopf aus, du denkst zu viel nach. Ihr Totschlagargument. Ich sage, gut, dass wir das jetzt aus der Welt geschafft haben. Ich hatte das Gefühl, das stand zwischen uns. Bekomme ich eine Umarmung? Sie schüttelt den Kopf. Jetzt nicht. Wir gehen zurück in den Festsaal, Natalie schmollt und ich entschuldige mich. Für alles. Dann beruhigt sie sich endlich. So. Und mit diesem absurden Bild, ich werde am Nasenring durch die komplette Manege geführt und entschuldige mich bei ihr, machen wir jetzt noch einmal einen Cut. Es tut mir leid, aber ich brauche noch eine dritte Folge, denn die Hochzeitsnacht geht noch ein bisschen weiter. Und außerdem wollte ich ja noch von den Nachwehen erzählen. Schließlich ist ja Mitte August und es ist noch einiges passiert. Unter anderem der Beginn einer Schmutzengel-Reunion. Fanny taucht wieder in meinem Leben auf, jedenfalls kurz, und ich probiere zum ersten Mal Psychotherapie aus. Noch einmal, es tut mir leid, dass es gerade so ausufert. Aber ich möchte diese Geschichte ein letztes Mal in Gänze erzählen, um sie dann wirklich ad acta legen zu können. Wir hören uns also in einer Woche beim Abschluss der Natalie und Patrick Saga. Bleibt bis dahin gesund und mir gewogen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.
Dies ist das Jahr meines Lebens. ist das Jahr meines Lebens. Schalalala.
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 und natürlich auch 2000.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala. Das ist das Jahr meines Lebens. Schalalala.
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 6, 2007, 2008 und 9, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 2019.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala.
Also, das war doch... Warte mal, das war... Genau, das war in dem Jahr... Das war 2000... Nee, warte. Nee, das war schon 2000er. Warte, genau. Das war nämlich in dem Jahr, wo auch...
2020, 2021, dann sind wir fertig. Noch ein Jahr machen wir nicht.
Nee.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala. Dies ist das Jahr.